I was tired of this lady. We'd been betrayed too long. Like a nasty imposter, inflating money you earn. So while learning about Bitcoin, I checked for like-minded plebs. And in the vastness of the web, there was this message I read. If you like Mises and Hayek and being self-sovereign, if you're not into altcoins, if you stick sets every day, if you love making memes and pleb songs in the citadel on the hill, then I'm the pleb that you've looked for. Set me and escape.
GM Friends. Und damit wieder mal ein hyperbullisches Willkommen zu einer neuen Folge toximalistischem Infotainment für den bullischen Bitcoiner, nämlich heute zur Ausgabe 197. Und da bin ich nicht alleine. Ich sage GM zu Markus.
Ja, moin.
Ich sage GM zu Olaf.
GM, hi.
GM Quilly.
GM.
GM Chris.
GM.
Und wie könnte es anders sein? GM Cherka.
GM Back.
Ja, sauber. Wer von euch hat denn die Blockzeit für mich?
Ich habe die Blockzeit. Und das ist die 799550.
Gut.
Das war ein Test, okay.
Die Moskau-Zeit sparen wir uns.
Absichtlich nicht, das ist völliger Quatsch.
Krankenfirm.
Du bist reingefallen.
Hier ist es zu dunkel, ich kann auf meinem Display nicht sehen.
Acht, was ist die Blockzeit?
804551, ja, das habe ich.
Ich glaube, gerade ist ein neuer Block reingekommen.
Dann die 552.
Whatever. Ja, noch nie so lange für die Blockzeit.
Ja gut, wenn ich hier truste und nicht verify, dann geht das schon klar, wenn ihr mich ratioed. Okay, ja, cool. Lasst uns direkt anfangen, nicht viel Zeit verschwenden. Wir haben eben ein super nices Intro gehört, aber das ist wohl nicht der letzte neue Song, den es gibt. Was lesen denn meine Augen hier? Es gibt einen neuen.
Genau, ich habe da was aufgeschrieben, ja. Und zwar, ich muss was ankündigen. Also es gibt anscheinend einen neuen Song zwischen Miss Octopus Olaf und den Pleb-Rap-Jungs. Jedenfalls so habe ich das verstanden auf Twitter. Ich soll das ankündigen, dann passiert es. Laut Just Another Note, dann kündige ich das jetzt mal an. Und dann wird das ja passieren, oder? Olaf, so, habe ich es so richtig gemacht?
Ja, so gehen die Prozesse, also erstmal muss es ja in die Wege geleitet werden von oben.
Also da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und ich muss wirklich sagen, der Song jetzt am Anfang, wir sehen ihn jetzt noch zum Auto ganz oder wir hören jetzt im Auto ganz. Sehr, sehr geil. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank.
Fast das besser als die, also akustische Version finde ich fast schon besser. Das Original oder das erste.
Genau, wir haben letztens gedacht, irgendwie eine Akustikversion wäre noch cool. Aber jetzt nochmal richtig ein Lied aufnehmen, da fehlt dann die Power gerade bei meiner Frau, weil, wie gesagt, bald erwarten wir unser erstes Kind. Und dann haben wir halt kurz eine Live-Session gemacht. Und ja, also Song mit Pleb-Rap kommt auf jeden Fall, haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Soon.
Mega, das sind ja richtig bullische News, sowohl das mit der Geburt als auch das mit dem Song. Und vielleicht können wir uns dann ja nächstes Jahr auch über so einen MTV Unplugged-Auftritt von euch und den Pleb-Rap-Jungs freuen. Wir planen das schon mal.
Ich bin dabei. Wird auch angekündigt hier. You heard it here first. So, und was gibt's noch zu verkünden? Wir hatten zwei Tickets, die wir verlost haben. Da gibt es auch zwei Sieger. Und zwar zum einen Trommelwirbel für den Sieger fürs Ticket BTC 23. Geht an Indianer Geronimo. Herzlichen Glückwunsch, Geronimo. Wir sehen uns auf der BC23. Und das zweite Ticket, 21 Lectures, über die ganze Woche Bitcoin Hardcore, geht an einen gewissen Phil. Natürlich alles über Noster. Ich schreibe euch nochmal an. Ja, aber wenn ihr gerade zuhört, herzlichen Glückwunsch und viel Spaß auf beiden Veranstaltungen. Und was wäre 21 ohne Gewinnspiel? Wir haben natürlich schon das nächste für diese Folge. Und zwar für die ganzen Cover fürs 21 Magazin gibt es jetzt richtige Poster hinter so einem Glasding, keine Ahnung. Kostet anscheinend 200 irgendwas Euro. Nee, nee, ist kein Bilderrahmen, ist irgendwas Besonderes.
Ich weiß nicht, sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus.
Na, es gibt auf jeden Fall die erste Ausgabe, das erste Cover gibt es zu gewinnen. Einfach bei Noster kommentieren. Ich packe noch ein paar Bilder von dem Ding rein. Sieht richtig gut aus. Also wenn ihr das haben wollt, einfach auf Noster kommentieren und wir suchen uns jemanden raus, der das dann bekommt. So, und dann geht es dann mit Noster weiter.
Es ist Bärenmarkt. Wir halten uns hier mit Gewinnspielen am Laufen.
Ja, irgendwie muss man ja schauen, dass es weitergeht. Und jetzt geht es irgendwie heute nur mit Noster weiter. Also wenn ich jetzt so drauf schaue, das sind ja nur Noster-News. Haben wir mit Bitcoin eigentlich jetzt abgeschlossen und machen jetzt einen Noster-Podcast?
Ja, es ist halt Bärenmarkt, ne?
Gibt es irgendjemanden auf Noster, der kein Bitcoiner ist?
Ja, Christoph Bergmann ist der neueste.
Bitcoin SV hat Noster auch schon gefunden, okay.
Ja, aber es ist ein bisschen blöd, weil da geht keine Zensur anscheinend. Oder doch? Vielleicht kommt er ja gerade deshalb. Irgendwas habe ich von Zensur gehört letztens. Da kommt er dann natürlich gleich. Ja, so, aber heute gleich mal die erste News. Unser Holger hat gar keine Note, hat was programmiert, weil er einfach lustig war. Und zwar auf dem Portal bei uns könnt ihr einfach allen Leuten, die auf dem Portal mit Noster angemeldet sind, direkt folgen. Da gibt es eine Seite, einfach mit einem Klick, zack, allen Leuten folgen. Das habe ich heute mal gemacht. Also praktisch, wenn ihr euch da anmeldet und ich mache das dann hier einmal im Monat, dann folge ich auf jeden Fall. Also.
Die beste Funktion hat mir heute definitiv den Arsch gerettet. Vielen Dank.
Oh stimmt, du hast ja alles verloren, ne? Alle Relays. Ja,
deshalb, und der schickt mir diesen Link und ich so, ah, bester Mann, vielen Dank.
Ist eine richtig geile Funktion, also sehr, sehr stark gemacht. Genau. Überhaupt wie halt der Ben. Drin? Das weiß ich nicht, aber meine Follower.
167. Ja. Ach, siehst du, dann ist da seit heute Morgen schon einiges mehr dazugekommen.
Gibt es auch ein Gewinnspiel für?
Das kommt nächste Woche.
Noch nicht. Nächste Woche gibt es auf jeden Fall auch wieder ein Gewinnspiel.
Also dranbleiben, liken, subscriben.
Aber natürlich alles nur auf Noster, ne? Auf Twitter könnt ihr nichts gewinnen.
Definitiv. Ja. Wo wir schon bei Noster und Ben sind, der gute Mann ist momentan sehr, sehr fleißig. Und so hat er auch snort.social geforkt oder zumindest etwas erweitert und hostet das Ganze nun unter snort.21.space. Und dort findet ihr jetzt eine auf unser UI oder unser Branding angepasste Version von Snort. Und das sieht ganz schick aus und Ben macht da ab und zu auch ja, weitere Verbesserungen. Und ja, sieht nicht nur mehr nach 21 aus, sondern wie gesagt, es sind auch irgendwie Sachen, die man sonst auf snort.social jetzt so visuell nicht hat. Und ich bin da guter Dinge, dass das jetzt erstmal mein Standard-Client wird.
Das ist ja verdammt stark. Also der Bände gibt so Gas.
Ja, richtig gut.
Wahnsinn. Ja, und mit Noster geht es ja wieder weiter, oder Quilly? Was gibt es schon wieder bei Noster?
Sind wir schon so weit? Ja, super. Ja, wie ihr wisst, eins meiner Hobbys ist es, Noster-Bots zu programmieren und denen Leben einzuhauchen. Und ich bin ja generell auch ein großer Fan von Value for Value. Und da habe ich eines Tages so zufällig gesehen, na gut, jetzt läuft's gut mit einem Plap-Rap-Bot, dem übrigens noch nicht alle gefolgt sind, ja. Gibt's aber leider kein Gewinnspiel zu. Gut, jedenfalls habe ich diesen PlepRap-Bot wieder mal was posten gesehen und dann bin ich zurückgewechselt kurz auf Twitter und habe gesehen, ach, wieder ein cooles Bindle und da dachte ich mir, ach, da muss ein Bot her. Dann habe ich mich kurz mit dem Fiat-Tracker gesynkt und der hat mir ein paar Bindles geschickt und ab sofort gibt's jetzt auf Noster dann auch einen Bindle-Bot, der einmal am Tag eins seiner Bindles raushaut und ihr direkt ihm dann Value for Value schicken könnt. Und es hat sich schon gelohnt. Ich habe gesehen, der erste Zap ging raus und täglich grüßt jetzt das Bindle und wir haben es auch gleich so gemacht, dass es erweiterbar ist und wir packen den Link dann in die Shownotes. Ja. Also ein Tag ohne Bindle in deiner Timeline ist ein verlorener Tag, hätte ich mal gesagt.
Jetzt müssen wir nur noch
den Leuten,
die das nicht kennen,
erklären. Ich lobe unter den Followern vom, so du sagst Bindle, ich sag glaube ich Bindle, weil Kindle und Bitcoin glaube ich, aber Bindlebot, 10.000 Stunden, random eine Person, die folgt.
Nur noch Gewinnspiele hier.
Wahnsinn.
Ja, und vielleicht erklärst du noch mal kurz für die, die den Bindle oder Bindle nicht sagt, was das ist.
War jetzt nicht so geplant, aber ich improvisiere mal. Bitte um Ergänzung. Also das Konzept ist, Memes so anzupassen, dass es zur aktuellen News passt und auch es hat einen leicht satirischen Aspekt hin und wieder. Zumindest habe ich so wahrgenommen und ja, darüber hinaus jetzt so spontan eine ziemlich knifflige Aufgabe, Dennis. Ja, wie würdest du das sagen?
Ja, ich muss es mir auch mal erklären lassen und mein Verständnis dessen ist, dass es quasi so sein Meme-Format ist, wo man quasi immer so diesen gleichen Frame von einem Bindle oder Kindle hat und darin eingebettet dann ja halt eben ein Meme oder mehrere Bilder, die oftmals auch passend zu irgendwelchen News-Episoden hier kommen.
Genau, also Fiat-Tracker kann korrigieren. Ich meine, das Ganze ist entstanden, weil er irgendwann einmal einen Screenshot von seinem Kindle machen wollte und hat dann aber ein Foto gemacht. Und dann wollte er aber keine Amazon-Werbung machen und hat dann einfach ein Bitcoin über das Kindle-Logo gemacht. Und jetzt sind es halt zum Teil sehr obskure Memes. Ich verstehe die Hälfte nicht, aber wenn ich sie verstehe, dann sind sie also erste Sahne. Dann amüsiere ich mich. Also folgt dem
Bindle-Bot. Ich muss sagen, was mir persönlich da immer imponiert hat, ist, wie schnell er diese Memes auch tagesaktuell oder diese Bindles dann kreiert hat. Und ich dachte mir, okay, für 2 Stunden noch die News gelesen und mir dachte, ja, okay, schon wieder was passiert. Und dann, zack, ist das Bindle da, der grinst, der lachst, einfach geil.
Also ja, wenn so jemand irgendwie auf Twitter oder Nostr lebt, dann Fiat-Track. Wie schnell er diese Memes macht. Wenn ich irgendwie eine Meme-Idee habe oder so, das dauert Stunden, bis ich das habe. Fiat-Tracker, bam, 5 Sekunden. Also bester Mann. Grüße gehen raus.
Wenn ich groß bin, möchte ich auch mal Vollzeit-Meme-Lord werden.
Ja, auf alle Fälle berechtigt, dass da sich ein Bot auch um das Value for Value kümmert. Und ich finde, ein ganz wichtiges Steinchen im 21-Mosaik. Also auch vom künstlerischen Aspekt, ja, Chapeau.
Ja, ist schon insgesamt nice zu sehen, wie vielfältig kreativ sich Leute mittlerweile hier im Space austoben, ne? Sei es Musik oder dann mit solchen Sachen. Also mich flasht das jedes Mal.
Machen wir weiter, Quilly, mit Noster oder war es das?
Ist noch etwas Noster da?
Ach so, ja. Pardon, mehr Fehler. Wie ihr seht, bin ich bestens eingespielt und vorbereitet. Gut, was mich bei Noster generell immer so abholt, es war wirklich sehr einfach, das einzurichten. Auch das mit der Noster-Identität generieren, auch das Value for Value einzurichten und einfach permissionless schnell dann Value for Value zu ermöglichen. Und was ja auch, ja, weil ich jetzt das Bindle mehrfach erwähnt hatte, was auch, glaube ich, im 21-Universum da ein wichtiges Teilstück von ist, ist der Stammtisch. Und wie ihr wisst, ist der leider noch immer da auf Twitter, was ja okay ist und so weiter. Aber ich hatte da mit Nosternests was entdeckt, was vielleicht als Alternative dienen könnte. Also jetzt nicht nur für den 21-Stammtisch, sondern generell für so Mikrokonferenzen einfach mal zusammen debattieren und so weiter. Also nosternest.com heißt das. Ich glaube, das ist von dieser Nosterplebs-Gruppierung. Und das Schöne ist auch, das kann man auch selbst auf dem Server hosten. Also gibt einen dahingehend Freiheit. Ich glaube, das beruht ja auf dieser Jam-Software, Das war so eine Open-Source-Alternative für Clubhouse. Und die hatten schon von Anfang an Bitcoin-Kompatibilität und diesen Spirit. Und Nosternest hat das nochmal erweitert. Das finde ich ganz cool. Das sollte man sich definitiv mal anschauen. Ja, wie gesagt, auch der Open-Source-Aspekt daran ist ganz, ganz stark. Ja, schreit nach einer Testrunde. Oder bin ich da wieder mal der Einzige, der richtig bullish auf ein neues Tool ist?
Nee, mich würde es mal freuen bei Noster, wenn wir diese Gruppen umziehen könnten. Es gibt ja schon einige Nips, die sich dem annehmen, oder? Also ich habe heute einige aufgezählt. Mir fällt es nicht ein, irgendwie Nip 87 war doch, oder? Und noch ein paar andere, die da eigentlich jetzt in die Richtung gehen, dass wir vielleicht das mal aufsetzen könnten. So mal einfach mal, um zu testen, ob das funktionieren könnte mit größeren Gruppen auf Noster.
Ach so, du sprichst jetzt die Chatgruppen an, also textbasiert.
Genau. Ja. Textbasierte Chatgruppen mit Administration und ohne, je nachdem. Da gibt es ja einige Improvement Proposals, die in die Richtung gehen. Weiß da jemand Bescheid? Ich habe es mir heute mal ganz kurz angeschaut. Es gibt ja drei interessante, aber ich kann jetzt die Nummern auch nicht aufzählen. Aber ich denke mal, in ein paar Wochen werden wir sicherlich da auch irgendwie so eine Gruppe starten auf Noster als Alternative zu Telegram. Also das wäre sicherlich ein guter Weg in die Richtung. Dennis, glaubst du, dass das funktionieren könnte auf Noster eigentlich?
Alles kann auf Noster funktionieren.
Weil das ist ja, ich weiß noch nicht so genau, wie man das eigentlich machen will, dass sozusagen die Gruppe halt moderiert wird auf Noster. Aber es gibt anscheinend schon was.
Da erwischst du mich zugegebenermaßen auf dem falschen Fuß. Das habe ich mir noch nicht angesehen.
Ja, ich schau mal, ich poste es dann. Ich glaube, das ist irgend so ein Improvement Proposal. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass in einigen Wochen, dass wir vielleicht in der News-Folge drüber reden, dass wir da jetzt eine Gruppe gegründet haben auf Noster und da in die Richtung umziehen.
Ja. Ist das jetzt ein offizieller Aufruf, das zu machen? Wenn es hier angekündigt wurde.
Das könnte ja jemand machen. Ja, müssen nicht wir machen. Also kann gerne jemand anders machen. Ja. Was haben wir noch zu Noster? Haben wir noch was oder können wir zu Bitcoin übergehen?
Ich habe heute leider keinen Noster mehr für dich. Wie sieht es bei den anderen aus?
Keine mehr Noster. Okay, dann haben wir einen Einspieler, glaube ich, oder? Yes. Olaf.
Die Frage war, glaubst du, dass DUSD sich wieder erholt und wenn ja, in welchem Zeitraum?
Ich bin ein bisschen weniger involviert jetzt über die letzten Monate gewesen. Ich habe was Amüsantes hier. DUSD war ja stabil über die letzten Monate, nur eben nicht stabil auf einem Dollar.
Clever. Das ist der Dollar, der nicht stabil ist.
War das der Light Rider?
Das war der Light Rider, ja. Hast ihn gleich erkannt. Ja, er ist ja nicht so involviert, der Julian Hosp, ne? Also der hat sich da schon rausgezogen. Ich habe gehört, der muss sich eine große neue Villa kaufen oder so. Der hat jetzt halt keine Zeit für solche kleinen Projekte wie dieses DUSD oder wie der Schrott heißt. Warum wir das eigentlich eingespielt haben, wir haben hier eine nette Frage von Just Another Note auf Twitter und der hat gefragt, haben Shitcoins die Bitcoin-Adoption nachhaltig, haben Shitcoins der Bitcoin-Adoption nachhaltig geschadet? Und ich fand das ganz interessant, weil es gibt ja hier verschiedene Takes dazu. Also viele, die jetzt Bitcoin-Maxis sind mit irgendeinem bescheuerten Scam eigentlich in den Space gekommen, sei es Ethereum oder anderen Bullshit. Jetzt die Frage an euch, wer hat denn eine Meinung dazu? Chaka, haben Shitcoins Bitcoin geschadet?
Ich glaube, es gibt da kein Ja oder Nein. Man muss es ein bisschen differenzierter betrachten. Oder ich kann vielleicht aus meiner Erfahrung berichten. Bei mir hat es geschadet, aber nachhaltig gut geschadet, sage ich mal so. Im Sinne von erst dadurch, dass ich mir bei gewissen Sachen die Finger verbrannt habe, konnte ich mich dann erst in Richtung Bitcoin Only in diese Schiene bewegen und das auch verstehen, weil vorher das einfach vielleicht noch keinen Sinn gemacht hat. Und viele Leute lernen halt einfach durch Fehler, durch Hände verbrennen, einmal die Herdplatte anfassen und dann weißt du es aber auch. Da gibt es dann Leute, die einfach die Headplatte nonstop anfassen und einfach nicht checken, dass die heiß ist und dass es nicht gut ist. Und da hat es dann definitiv nachhaltig geschadet bei denen. Aber bei denen, die das einmal dann machen und dann checken, ah, dass es kompletter Bullshit ist, da hat es in meiner Sicht nicht geschadet, eher im Positiven. Die Frage ist jetzt, ist es allgemein gut, dass das da ist, um vielleicht zu Bitcoin-only zu kommen, oder braucht es das gar nicht? Und da würde ich gerne die Frage in die Runde geben, wie hat es bei euch ausgesehen? Gibt es jemanden, der hier in der Runde ist, wo sagt, nee, mit Shitcoins, da habe ich von Anfang an gesehen, dass das Scam ist, dass das Bullshit ist? Oder hat jeder mal irgendwie diese Phase gehabt, wo er vielleicht einmal versucht hat, irgendwie etwas zu machen und danach auf die Fresse geflogen ist?
Also ich glaube, das sind ja zwei Fragen in dem Sinne. So für dich persönlich, hat es für dich persönlich halt geschadet und hat es Bitcoin als Netzwerk-Adoption geschadet, dass es diese ganzen Scams gibt. Und ich glaube, für Bitcoin als Gesamt-Adoption ist natürlich, die Scammer sind halt sehr, sehr gut darin, Werbung zu machen und überall irgendwie Leute anzuziehen. Und die kommen dann, die merken dann, ah ja, das ist eigentlich Schrott und Bitcoin ist das Wahre. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite geht es mir dann schon oft so, dass Leute dann, wenn du jetzt irgendwie jemanden fragst, okay, kannst du in deinem Geschäft halt Bitcoin annehmen, dann ist es oft so, ja, ich habe schon wieder gehört, FTX, das bricht doch alles zusammen, das ist alles ein Scam und so. Also das macht es natürlich auch verdammt schwer, weil die kommen natürlich mit solchen Geschichten. Ich meine, wenn wir nachher jetzt noch mehr über Binance sprechen, und da kann man sich dann auch fragen, wenn jetzt Binance pleite geht, so auf lange Sicht fürs Bitcoin-System ist gut, dass die Scammer draußen sind, aber jetzt so kurzfristig, Preis geht runter und dann kommen wieder die ganzen Leute, die du kennst und sagst, oh, und da, dieses Bitcoin, das war dann doch nichts, oder? Das ist laute Betrüger und so. Schwierig, ja? Zeitraum, persönliche Entwicklung, also ich bin auch auf einige Scams reingefallen am Anfang und hat ein bisschen gedauert, aber das ist ja eher so die persönliche Geschichte.
Ja, ich würde vielleicht sagen, es hat die Bitcoin-Adaption verlängert, also wenn man wirklich sehr rauszoomt, es hat sie verlängert, aber dafür nachhaltiger gemacht.
Das glaube ich tatsächlich nicht. Also wenn du so willst, sind ja auch Fiat-Währungen, Shitcoin, und ich glaube, dieses Learning, mal so ein bisschen rausgezoomt, insgesamt, dass Leute erstmal primär dieses ganze Thema Geld verstehen müssen, um dann nachhaltiger zu begreifen, was Bitcoin eigentlich ist und warum das anders ist und anders funktioniert. Ich glaube, durch dieses Nadelöhr muss jeder durch. Und da gibt es sicherlich auch Leute, die den Shortcut nehmen können. Und das hören wir ja bei Der Weg in letzter Zeit auch öfter, wie auch Bildung, nicht nur die wir machen, sondern auch die viele, viele andere Leute da draußen machen, und sei es nur irgendwie da auch auf Twitter drüber zu posten, manchen einfach diesen Weg erspart oder abkürzt. Und das ist sicherlich auch wertvoll. Ich glaube aber einfach, dass jeder halt seine Erfahrung damit macht, dass ja Geld nicht so funktioniert, wie man es eigentlich annimmt, wenn man, sage ich mal, erstmal naiv aufwacht. Und von daher, glaube ich, gibt es da halt viele Wege, die dazu führen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das die Bitcoin-Adaption irgendwie verlängert hat oder so. Weil auch an der Stelle sind wir ja noch nicht mal. Ne? Bitcoin ist noch nicht irgendwie mega weit adaptiert. Und ich glaube, weiterhin ist es auch so, dass das für uns erstmal nur in der Bubble größtenteils ein Thema ist und trotzdem 98% der Leute da draußen über diese Themen noch nicht mal nachdenken. Na, also vieles haben wir noch gar nicht gesehen, selbst wenn sich das für uns so anfühlt, als wenn da jetzt schon in den letzten 4-5 Jahren mega viel passiert wäre.
Man muss aber vielleicht aber auch bedenken, die ganzen Leute, die aktuell an irgendwelchen Projekten arbeiten, wenn man jetzt nur gedanklich davon ausgehen würde, dass die jetzt alle an Bitcoin arbeiten würde, würde ich fast behaupten, dass da wir weiter sind, als wir heute sind. Die Frage ist, ob das gut ist oder weniger gut ist.
Würdet ihr denn sagen, dass es 2017, 18 leichter war, auf so Scams reinzufallen, und heute, wenn jemand neu ins Space kommt, dass es eigentlich leichter geworden ist zu erkennen, dass halt Bitcoin was anderes ist.
Definitiv.
Gibt's einen Unterschied?
Alleine die Beispiele, auf die du in den letzten Jahren seitdem verweisen kannst, also die Liste ist halt mega lang geworden und sie ist auch öffentlichkeitswirksam angekommen. Ne? Also von sowas wie FTX haben einfach Leute gehört, die sich vielleicht auch nur entfernt mit Geld und nicht mal Kryptowährungen beschäftigen. Und vorher war das irgendwie so, dass Mt. Gox mal vielleicht so ein Schlagwort war, aber das war auch dann eher was für Nerds. Und heutzutage ist, wie gesagt, die Liste an Beispielen horrend gewachsen, auf die man auch verweisen kann, wo es gute Quellen auch zur Aufklärung gibt, wie so etwas entstanden ist, dass da was hops gegangen ist. Cherka hat oftmals schon gezahlt in die BlabRap-Kasse. Mhm. Und
Grüße gehen raus.
Der ganze Education-Teil ist seitdem halt auch so gewachsen. Das ist, würde ich sagen, einfach eine Situation, die hat sich mega geändert seitdem.
Heißt aber nicht automatisch, dass die Leute es auch automatisch checken.
Genau, richtig.
Weil ich meine, die Leute, die jetzt frisch in den Space kommen und dann irgendwie so einen Hosp sehen, ja, dann hast du halt einfach diese Leute, die ihm dann folgen und die ganzen Vergangenheitssachen gar nicht kennen.
Ja, genau. Also die gesunder Menschenverstand, Alarmglocken, die müssen nach wie vor erstmal noch angehen, aber dann finden Leute viel schneller und viel bessere Ressourcen, als das noch vor 5 Jahren der Fall war.
Was ich voll interessant fand vom Rahim beim Nico, weil es immer heißt, die Leute, die früh dabei waren, hatten Vorteil, und er hat das Narrativ umgedreht und hat gesagt, die Leute, die jetzt in Space kommen, haben es viel einfacher, weil es viel einfacher ist zu verstehen, dass halt Bitcoin sicher ist und das Krypto-Scam ist und du mit einer viel größeren Gewissheit und Sicherheit da rein investieren kannst, im Vergleich zu den Leuten, die vielleicht ganz früh dabei waren.
Ich glaube, bei Rahim ist auch das Problem, dass er schon vor Bitcoin so freies Geld ausprobiert hat und dass er jedes Mal gescheitert ist. Und warum sollte er dann bei Bitcoin eine andere Meinung haben? Warum sollte er sagen, okay, die anderen Sachen sind alle gescheitert, aber jetzt dieses Bitcoin, das wird es schaffen. Das ist natürlich verdammt schwierig, als Mensch diesen Sprung zu machen. Das hatte Satoshi ja auch als großes Problem, als er das rausgebracht hat. War ja so, schon wieder einer mit so einem digitalen Geld. Ja, die anderen Sachen sind ja vorher alle gescheitert. Und ich glaube schon, dass es für die Leute halt einfach ist, aber trotzdem im nächsten Bullenmarkt werden trotzdem alle Leute auf die neuen Scams halt reinfallen. So.
Das ist richtig. Das ist leider so. Nichtsdestotrotz finde ich diese These, also vor allem, wenn man sich jetzt das beispielsweise auf die Preispunkte anguckt, finde ich die These gar nicht so verkehrt und valide. Ne? Also nehmen wir jetzt mal vor, keine Ahnung, 4 Jahren einen Preispunkt um die 3.000 oder 4.000 Euro waren es. Und das Risiko, was es damals noch bedeutet hat, versus jetzt irgendwie, keine Ahnung, 25.000, das ist halt schon echt ein Unterschied. Ne? Und die Steigerung, was den Preis angeht, ist da noch nicht mal so enorm. Ne? Also der Preis ist seitdem jetzt nicht irgendwie mega weggeflogen. Und von daher würde ich sagen, kann man da schon so drauf gucken. Also du kriegst jetzt quasi zwar einen teureren Einstieg, aber gegenüber der Sicherheit oder dem, wie sich das Ganze weiterentwickelt hat, ist da auch eine Menge Risiko raus. Und also diese These ist für mich jetzt nicht so abgefahren.
Nee, ich glaube, Nico Jürich hat ja auch sowas Ähnliches gesagt, als jetzt BlackRock gesagt hat, die wollen jetzt damit da einsteigen, hat das für ihn praktisch die Fallhöhe geringer gemacht, gesagt, okay, jetzt sozusagen Bitcoin-only gegangen zu sein, als Journalist mit Familie und das ganze Risiko eingegangen zu sein. Dieser Einstieg von BlackRock lässt ihn jetzt bei Weitem nicht mehr so verrückt aussehen bei den anderen Journalisten, so auf die Art und Weise. Ne? Also das hat es natürlich viel, viel einfacher gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass die Nächsten, die jetzt kommen, für die ist es halt einfacher, sozusagen positiv über Bitcoin zu schreiben und so weiter, weil die können ja sagen, schaut mal, die ganzen großen Investoren sind ja auch da positiv dem gegenüber. In dem Sinne ist es natürlich einfacher, klar. Aber ja, der Preis ist dafür ja auch höher dann.
Der Preis ist höher. Und ich finde, die Community ist also toxischer geworden, was gut ist, finde ich. Es ist halt, vorher war es meiner Meinung nach nicht möglich, jemanden von Bitcoin zu erzählen, der dann direkt meinte, hier, Fear of Missing Out, oder ich muss jetzt, also ich bin zu spät, ich werde das in irgendeinem Altcoin versuchen aufzuholen. Und heutzutage, egal, vielleicht sind wir auch in einer Bubble, aber egal, wo du hingehst, werden all diese Scams werden draufgedeutet, und das gab es 2017, gab es das nicht. Also das war in viel kleinerem Maß. Und heute kann ich mir wirklich vorstellen, dass es Leute gibt, die von Anfang an diese Fehler nicht mehr machen.
Ich finde, in dem Zusammenhang passt für mich dieser Begriff toxisch nicht mehr ganz so gut. Also ich würde, weil eigentlich grundsätzlich glaube ich, würde jeder von uns ja sagen, dass die Community rund um 21, so sehr wir auch unsere Meinung haben mögen, doch schon sehr welcoming ist. Ne? Also jeder kann daran teilhaben. Wir laden immer wieder auch Leute ein, daran zu partizipieren. Wir wollen das Ganze auch brandingmäßig jetzt gar nicht mal zu unserem Ding machen und so. Und von daher, wie gesagt, passt dieser Begriff toxisch da für mich nicht ganz genau drauf, einfach weil er diesen Umstand nicht so beschreibt. Ich würde auf der anderen Seite aber dieses Sentiment aufgreifen, was du sicher auch meinst, und sagen, wir sind in unserer Meinung doch auch, einfach weil wir diese ganzen Learnings der letzten Jahre haben, resoluter geworden. Ne? Also wir gehen nicht mehr so viele Kompromisse ein, einfach weil wir auch ganz genau wissen, dass wenn wir dieses Wertversprechen von Bitcoin einlösen wollen, dann dürfen wir nicht kompromissbereit sein. Wir wollen über gewisse Aspekte gar nicht verhandeln, einfach weil wir meinen, da schon eine optimale Lösung gefunden zu haben. Und wer irgendwie zensurresistentes, offenes und gutes Geld hat, der muss da diese Kompromisse nicht eingehen. Und ich glaube, da würde ich schon unterschreiben, dass wir da dann nicht diskussionsbereit sind.
Ja, wir laden auch zum Beispiel keinen Julian Hosbein und fragen ihn, warum er so ein toller Basketballer ist. Ja. Da sind wir auf jeden Fall, in diesem Bereich sind wir toxisch, und das ist auch eine gute Sache. Wir müssen nicht jeden Bullshit mitmachen. Wir müssen nicht Leute einladen, die sagen, ja, Demokratie kann ohne Zensur nicht. Solche Leute brauchen wir im Podcast nicht. Wir müssen nicht welcoming sein zu idiotischen, bescheuerten Ideen.
Aber also, ich würde vielleicht dem nicht toxisch, sondern puristisch sagen.
Das wollte ich gerade sagen. Jameson Lopp hat das ja auch umgedichtet, hat gemeint, also Toxismus, ich meine, das ist ja von uns auch nicht selbst auferlegt, sondern sehr kooptiert. Also so wurden wir benannt, und dann haben wir halt tongue in cheek gesagt, dann sind wir eben toxistisch. Aber puristisch trifft die Sache, glaube ich, besser.
Wir schreiben jetzt das Intro auch um. Herzlich willkommen zum puristischen Infotainment für diesen bullischen Bitcoin hier bei Folge 197 bei 21.
Ich kann zum Beispiel auch andere Beispiele nennen, wo wir auch, wenn wir jetzt auf unsere Vergangenheit schauen, ja auch immer richtig lagen. Ne? Es gab ja zum Beispiel Leute, die sich tierisch über die Maximalisten aufgeregt haben, weil sie fanden, dass Craig Wright Satoshi ist und BSV der neue Bitcoin. Ja? Und jetzt meinen sie noch immer, dass sie irgendwie, dass ihnen Unrecht getan wurde, nur weil wir gesagt haben, nee, also hier ist die Tür, du hast hier bei uns nichts verloren. Ja? Und so sollten wir auch weitermachen. Wir müssen nicht jeden Bullshit mitmachen. Ja, und nicht ständig welcoming sein zu irgendwelchen Schmarrn, ja, weil ihr werdet sehen, in Zukunft, der Julian Hosp, der wird sein nächstes Ding auflegen, und dann sagt er, ja, aber in den letzten Projekten, da lag ich falsch, aber lass uns doch nochmal über meine Basketballkarriere reden, da war ich ja ganz gut unterwegs, und also ich habe mich geändert, versuchen wir es nochmal, ja, so. Im Englischen sagt man, glaube ich, fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. Ja, und wie oft wollen wir uns noch verarschen lassen von irgendwelchen solchen Leuten?
Da gebe ich dir alles komplett recht, aber ich glaube, das Wording ist schon sehr wichtig.
Also ihr meint das Gleiche, aber es ist einfach, die Konnotation ist eine andere. Also das Purismus heißt ja auch nicht, dass du jedem deinen Hof bietest, dass du halt einfach sagst, hier,
wir das haben eine klare Linie halt.
Wir können es von mir aus sein. Also das Wording ist mir egal. Ich wollte halt nur darauf hinweisen, dass wir halt, wenn wir jetzt in die Vergangenheit zurückschauen, dass wir halt schon verdammt guten Track Record haben.
Mit dem wir uns übrigens auch gegenüber anderen Wissenschaftspodcasts abgrenzen.
Bei solchen Dingen zum Beispiel auch. Wir waren auch diejenigen, die ganz klar auf der Seite der individuellen Freiheit gestanden haben, wo andere gesagt haben, da gibt es halt Bitcoiner, die nicht an die Wissenschaft glauben und so, wo wir gesagt haben, ob ihr euch täglich impfen lassen wollt oder nicht, ist eure persönliche Entscheidung und niemand hat da einzugreifen in diese Geschichte. Ja, also unser Track Record ist da nicht schlecht. Also abgesehen,
Ich hatte auch letztens vor ein paar Tagen eine relativ klare Meinung. Ich bin in einem relativ großen Konzern und bei uns gibt es immer noch so Blockchain- und NFT-Geschichten. Und dann durfte ich meinem Abteilungsleiter erklären, was Blockchain ist in der ganzen Hierarchierunde. Und ich konnte es halt nicht anders als sagen, dass halt alles total dumm ist und eigentlich nur Bitcoin Sinn macht. Habe ich jetzt nicht gesagt, aber ich habe erklärt, warum Blockchain keinen Sinn macht. Und das fand er halt schon auch erstmal irgendwie ein bisschen schwierig zu verstehen. Also er fand es technisch interessant, so funktioniert es. Aber dann der Rest hat er gesagt, nee, das ist mir jetzt zu philosophisch. Ja. Also ich finde es schon gut, wenn man eine klare Meinung hat. Und dann ist halt auch okay, wenn es die Leute vielleicht am Anfang auch, vielleicht wundert man sich, warum hat der da jetzt so eine starke Meinung. Aber ja, was willst du machen? Ja? Irgendwie musst du es den Leuten ja erklären.
Würdest du sagen, dass du gegen Bananen auf der Blockchain bist?
Oder Supply Chain oder was weiß ich. Ganz tolle Use Cases findet man ja immer, gell? Und schwierig. Schwierig, es tut echt weh. Also.
Was Chaka vorhin angerissen hat, du stehst dir jetzt selbst im Weg, sehr, sehr viel Geld zu verdienen, weil mit all diesem Wording Blockchain und all dem könntest du wahrscheinlich in dem Konzern jetzt Karriere machen.
Metaverse, ja, absolut. Also sehe ich auch so. Also aber es, wie gesagt, ja, ich habe auch beim Stammtisch schon mit vielen Leuten gesprochen. Hier in der Region arbeitet ja dann quasi jeder beim Konzern. Was kann man machen? Aber da will sich ja auch keiner doxen und so. Schwierig. Wie gesagt, war mal ganz nett, so in der kleinen Runde zu sagen, dass man sich da auf Bitcoin konzentrieren sollte. Aber gucken dich alle mit großen Augen an.
Aber dieser 10-Minuten-Vortrag über das Oracle-Problem, das, glaube ich, kann man auch Leuten, die da bisher nicht ganz so viel drüber nachgedacht haben, sehr schnell nahe bringen. Zum Beispiel die Bananen auf der Blockchain sind ja auch immer ein ganz gutes Beispiel, was da gern genommen wird, um einfach auch klarzumachen, dass dieser Bruch zwischen analoger und digitaler Welt einfach besteht und sich auch durch fancy Technik, wie auch immer sie heißen mag, Blockchain oder Distributed Ledger Technology, nicht auflösen lässt.
Definitiv, ja. Und an und für sich, ich sehe Blockchain nicht dumm. Es gibt halt einfach nur sehr, 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 sehr geringe Anwendungsmöglichkeiten, wo es auch komplett Sinn macht. Und Bitcoin ist aus meiner Sicht die einzige, die ich bis jetzt gefunden habe. Heißt nicht, dass es die einzige jemals sein wird, aber Stand jetzt einfach die einzige, die aus meiner Sicht, wo das Produkt, was darin verwaltet wird, auch darin entsteht und das nie verlässt.
Ja, den zweiten Anwendungsfall hatten wir gerade, nämlich im Konzern damit dick Asche machen.
Ja, nicht nur im Konzern. Ich würde mal behaupten, dass jeder von hier Millionär werden kann, indem er einfach selber eine Blockchain generiert, ein bisschen Marketing und so weiter, ein bisschen ICO und dann mit Scams Millionen verdient. Die Frage ist, warum machen wir das nicht?
Das kannst du jetzt ja gar nicht so sagen. Du weißt ja nicht, was für Seitenprojekte wir noch am Laufen haben. Also.
Jungs, ich muss nur raus. So. Ich launche das Pinwheel-Coin. Ciao.
Apropos Blockchain. Ich wollte noch einen Tick machen. Kann eigentlich die Blockchain jetzt Binance eigentlich noch retten, um jetzt den Übergang zum nächsten Thema zu machen?
Ja, genau. Apropos Blockchain oder Shitcoinerei. Genau, das nächste Thema wäre mögliche Binance-Pleite. Ging jetzt auch wieder rum. Ich glaube, Startpunkt war wieder irgendein Tweet. Und ich glaube, generell wird das für Binance gerade ein bisschen eng, weil mit der MiCA-Verordnung und anderen Regularien gehen dann ja ein paar Leute flöten. Also dieser Zahlungsdienstleister ist weg. OpenSea hat irgendwie die Zusammenarbeit gekündigt. Aber irgendwie ist auch bei dem Tweet hieß es, dass halt da gäbe es einen Kredit und der ist ja besichert mit BNB-Tokens. Und wenn der BNB-Token irgendwie unter einen bestimmten Preis fällt, dann müssten die mehr und mehr Bitcoin verkaufen und das hätte auch irgendwie diesen Preisrückgang von Bitcoin irgendwie verursacht. Ja. Also viel Gerüchte, würde ich sagen, gefühlt.
Der Quilly kennt sich da, glaube ich, ganz gut aus bei Shitcoins und Shitcoin-Börsen.
Natürlich, selbsternannter Experte. Nee, eigentlich nur als jemand, dem das Wohlergehen von anderen Plebs am Herzen liegt, wollte ich einfach nur Jerka fragen, wie es um den Ruhepuls und um die Nachtruhe steht im Moment.
Also ich habe die Sets für Binance schon auf die Seite gelegt. Also sie sind schon ready. Ich muss nur noch auf Senden klicken. Grüße gehen raus und just another note und to bit befehl.
Siehst du, das ist auch so ein Ding unter Plebs, da gibt es noch Handschlagqualität, ne? Ich meine, es gibt digitalen Proof, aber trotzdem, nee, dass man dazu steht, ja?
Das Smart Contract, weißt du, da kann ich nichts machen.
In diesem Pleb-Contract.
Pleb-Contract, sehr gut. Ja. Ist eigentlich dieser Vertrag, diese Schulden, die sie aufgenommen haben und mit ihrem Shitcoin da besichert, ist es eigentlich safe, dass es den gibt und wie viele Millionen sind das? Ich habe das nicht verfolgt.
Das sind also irgendwas um die 100 Millionen. Der meinte auch, dass das halt, also der Preis, unter den es nicht gehen darf, meine ich $212 für einen BNB-Token. Und da hat er schon diverse Male dran geküsst, aber dann auf magische Weise ist dann irgendwie der Preis da nochmal hochgegangen. Und da vermuten Leute halt, dass jetzt irgendwelche Aktivkundengelder verwendet werden, um den Preis da zu handeln. Aber wenn man sich das Handelsvolumen anschaut, ist das eigentlich ein relativ geringer Betrag. Also irgendwas so 30 Millionen oder sowas, die da, also nur 30 Millionen, die da verwendet wurden, um das Token zu stabilisieren. Aber good riddance, sag ich mal. Also sollte es passieren, wen von uns würde es treffen?
Aber 100 Millionen, es geht nur um 100 Millionen Kredit. Das scheint mir doch sehr, sehr wenig zu sein. Also 100 Millionen, das ist ja.
Also für ja, so eine Größe wie Binance, ja.
Binance hat irgendwas irgendwie um 80 Milliarden oder sowas an Assets oder halt an Liabilities. Es kann auch sein, dass es deutlich höher ist, aber halt die Volatilität des BNB-Tokens oder halt wenn man sich die Märkte anschaut, was da drin ist an Geld, um diesen Preis zu stützen, ist noch relativ wenig. Es wird ja vermutet, dass jetzt von außen irgendwie BlackRock irgendein Squeeze durchgeführt wird, um Binance US irgendwo zu schließen und in den Ruin zu treiben. Aber das ist alles.
Oder dass Behörden BNB-Token verkaufen. Also gibt es viele Behörden? Gerüchte.
Ja, also ich dachte, das B in BNB steht für Behörde.
Behörden Bitcoin.
Bitcoin-Behörde.
Ja. Also ich habe es auch nicht so richtig verfolgt. Ja, aber grundsätzlich jetzt, was würdet ihr jetzt sagen? Binance-Pleite gut für Bitcoin? Kurzfristig wahrscheinlich nicht, langfristig?
Ich würde sagen, du solltest die stützen.
Von Markus. Markus, du for second bailout for Binance.
Second bailout for Binance, ja. Also ich habe irgendwie das Gefühl, wenn die halt jetzt weg wären, weißt, dann könnten wir so schön ins Halving reingehen. Also so eine schöne Pleite von Binance und dann könnten wir halt, ja. Aber natürlich, wenn die jetzt hops gehen, sagen wir mal, dann wird der Bitcoin-Preis sicherlich auf 20.000 oder drunter fallen in Dollar. Uff, und dann kriegen die Leute Panik.
Ja. Genau, ich greife nochmal eben das auf, was ich vorhin gesagt habe, nämlich, dass die Leute, oder dass wir in unserer Bubble all diese Dinge vielleicht verstanden und haben und einzuordnen wissen, aber es gibt auch noch die irgendwie mindestens 98% da draußen Normie-Welt und insofern, be careful what you wish for.
Und nein, solltet ihr jetzt wirklich noch irgendwelche Bitcoins auf Binance liegen lassen haben, dann ist jetzt sofort der Zeitpunkt, diese von da wegzunehmen.
Ist das die Überleitung für die Bitbox?
Wäre gut, ja, aber da steht irgendwas von einem Zeitungsartikel.
Genau, wir bleiben bei den Shitcoinern. genau, Philipp Sandner hat ein Interview gegeben. Wurde ja ein bisschen jetzt über ihn gesprochen in letzter Zeit. Er war ja beim Dr. Jan Stelter und hatte auch wieder ein paar Shitcoins erwähnt und dass es so schwierig ist, mit Bitcoin zu zahlen und das überhaupt nicht geht. Und darauf gab es einen sehr guten Podcast beim Münzweg mit Manu. Also wer den noch nicht gehört hat, unbedingt mal reinhören. Ich habe es mir aufgeschrieben, Folge 166. Da hat er super kritische Fragen gestellt. Also da war da Philipp Sandner nochmal zu Gast. Und ich finde, war ein sympathisches Gespräch. Und er hat eine Frage gestellt, die hat mir sehr gut gefallen. Er hat einen Philipp Sandner gefragt, können Sie freisprechen. Ja, Sie sind jetzt hier der Professor und ich meine, da werden ja auch Gelder zur Verfügung gestellt, können Sie freisprechen. Und da hat er irgendwie nicht so genau geantwortet und später am Ende vom Interview hat er gesagt, er würde sich wünschen, wenn so ein paar Bitcoiner ins Fernsehen eingeladen werden, keine Ahnung, in irgendeine Talkshow-Runde, dass es nicht er ist, sondern die richtigen Bitcoiner. Das würde ihn total freuen, das wäre wichtig. So ein Roman, ja. Oder meine, Markus wäre natürlich auch ein super Gast, ja.
Markus, ich
bin da bei Lanz. Mit der Maske.
In der Mitmaske, bitte. Na, auf jeden Fall, Moment, ich will es kurz fertig machen. Das Zeitungsinterview fand ich super. Also, Philipp Sandner Interview, Schwäbische Zeitung. Und da war der viel bullischer auf Bitcoin. Also, nur mal ein Beispiel. Da sagt der Journalist der Zeit, steht da Bitcoin bei 27.000 Euro. Was ist Ihre Prognose? Dann sagt er, bei deutlich über 100.000 Euro in 2 Jahren. Und er hat auch gesagt, von wegen Machtmissbrauch. Also es wird gefragt, Sie gehen also davon aus, dass die Menschen den Bitcoin irgendwann als sehr wertvoll betrachten? Und dann sagt er, ja, das ist meines Erachtens nur eine Frage der Zeit. Ja, also super bullischer Artikel eigentlich. Wenn man den als Normie liest, müsste man sich echt denken, oha, krass, also verpasse ich da was? Keine Shitcoins. Ich glaube, das Wort Kryptowährung nur einmal erwähnt.
Der Manu hat ihn gerade gebügelt, würde ich sagen, weil ich habe das auch den Stelter-Podcast gehört und hinterher dann mit Manu. Und Manu hat da die Handschuhe abgenommen. Der Professor hat gemeint, dass auch das Stelter-Interview auch schon irgendwie 4-5 Monate alt war, bevor es released wurde. Aber da hat er dann auch nochmal bei Manu gegenüber erwähnt, dass er diese Veranstaltung an der Universität, allein die finanziellen Mittel mit einer reinen Bitcoin-Messe, kann er das nicht finanzieren. Und deshalb muss er eben, wie wir vorhin erwähnt haben, mit Altcoins und dem ganzen Ethereum, da kann man eben halt Geld machen. Da ist halt Venture Capital. So eine Bitcoin-Only-Konferenz, wie jetzt auch in Innsbruck, das ist halt wirklich richtig schwierig, da seinen Bitcoin-Purismus und seine Würde zu behalten. Und
wir können da auch noch was erzählen, glaube ich. Der Dennis hat ja auch so Erfahrungen gemacht und ich auch im Podcast mit Leuten, die dann offen reden, wenn das Mikrofon aus ist. Ja. Gab es ja hier im Podcast auch schon öfters so lange Gespräche bis in die Nacht, wo dann Leute gesagt haben, ja, die EZB, die könnte ja hier noch was machen und da was machen, ne? Und dann ist das Mikro aus und dann heißt es ja, also der Euro lässt sich nicht mehr retten, wohin wandert ihr denn so aus? Und es ist sehr, sehr interessant, weil es können ganz, ganz viele dieser Leute, die sind halt in ihrem Job gefangen und die können nicht offen reden. Es sind nicht nur Politiker, sondern eben auch so Leute an Unis und wo auch immer man da arbeitet, im öffentlichen Dienst oder für den Staat oder was auch immer. Und wir haben die Erfahrung öfters gemacht. Ich glaube, Dennis, du weißt, auf was ich anspreche. Mhm. Ja, und das ist jetzt nicht neu. Ja? Es ist nur interessant, wenn man halt so einen Podcast dann macht und dann auf einmal merkt, wie die Leute reden, je nachdem, ob das Mikro jetzt auf Record steht oder nicht.
Ja, zunächst würde ich gerne dazu sagen, großes Shoutout an Manu, nicht nur für die Folge, sondern auch generell fällt mir das, was er macht, in letzter Zeit auch rund um diese Aktion als sehr, sehr prinzipientreu auf. Der hat auch keine Scheu, dahin zu gehen, wo es weh tut. Und jetzt nochmal mit Bezug auf diese Folge, dann auch offen in einem Interview solche kritischen Fragen zu stellen. Aber da auch, würde ich sagen, großes Lob an Philipp Sandner, weil ich hatte durchaus den Eindruck, selbst wenn er sich um manche Fragen so ein bisschen rumlaviert hat und sie nicht ganz zu 100% konkret beantwortet hat, so war doch an vielen Stellen zu erkennen, ja, dass er da halt ehrlich drauf eingegangen ist und zum Beispiel auf mit Bezug auf diese Finanzierungsgeschichte, die Chris gerade auch schon ansprach, da durchaus Tacheles geredet hat. Und da Tacheles auch in dem Sinne, dass er halt realistisch erklärt hat, wie die Situation nun mal aussieht. Und nochmal, wir befinden uns in einer Blase und so gern wir meinen, das auch durchgespielt zu haben und so, sieht die Welt da draußen einfach auch noch anders aus. Und mit dieser Realität müssen wir uns ja auch anfreunden. Genau, also das noch dazu.
Ja, gehen wir zum nächsten Thema, oder? Wirtschaftliche Lage hast du hier aufgeschrieben. Jahrestag, Nixon-Schock.
Der war doch schon länger. Wie habt ihr den 15. gefeiert? Was habt ihr am 15. gemacht?
Der Daktari hat Geburtstag gehabt, glaube ich.
Yes, Grüße gehen raus.
Ist Daktari Nixon. Gut.
Genau, also wir hatten den Jahrestag, Nixon-Schock. Weiß hoffentlich jeder, was da genau war. Und wenn nicht, entweder den Leuten, was da war, oder halt den Raum verlassen. Also das ist auf jeden Fall wichtig zu wissen, genau, wie das Geldsystem ist. Ansonsten brauchst du alles andere nicht wissen. Vielleicht an der Stelle auch ein kurzer Einschub. Wenn ich am Wochenende als Unterricht gebe, Betriebswirte, das sind als auch Banker dabei, oder ja, da weiß keiner, wo das Geld herkommt, ja. Weiß keiner. Noch nie gehabt, dass es jemand wusste.
Aber lass uns. Weißt du Lodi eigentlich? Weißt du, ist der Lodi?
Ich glaube, der liest auch immer nur ab aus Wikipedia.
War das der Interviewpartner, von dem du vorhin gesprochen hast, wenn das Mikro aus ist, dass er dann.
Nee, das war er nicht.
Na, ich habe den Punkt ja eben auch schon so ein bisschen angefangen. Lass uns da mal ein bisschen bleiben, weil ich glaube tatsächlich, dieses Ding, dass Leute an sich das Thema Geld noch nicht verstanden haben, da ist es halt total wichtig, dass egal durch welches Thema, also du hast ja gerade eben beispielsweise auch bei diesem Zeitungsartikel gesagt, dass es dich freut, dass dann, sage ich mal, bullischer oder ein gut konnotierter Artikel über Bitcoin jetzt rausgekommen ist. Das ist noch nicht mal wichtig, ob das irgendwie mega gehypt ist oder total verrissen. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass die Leute anfangen, sich mit dem Thema Geld zu beschäftigen. Und dann kann das auch völlig losgelöst von Bitcoin sein, weil ich glaube, mittlerweile eher daran, dass Leute Bitcoin erst verstehen, wenn sie sich zumindest angefangen haben, mit dem Geldsystem zu beschäftigen und wissen, was die Probleme sind, weil ansonsten verstehen sie halt nicht, warum Bitcoin da die Lösung ist. Und insofern sind auch solche Touchpoints, wie zum Beispiel irgendwelche Berichte über den Jahrestag des Nixon-Schocks, einfach wichtig, um die Leute irgendwie wach zu rütteln. Und ja, im Grunde genommen weiß ich noch nicht mal, wie man das dann auch wirklich am besten machen sollte. Aber diese Notwendigkeit dafür, dass Leute in Bezug auf dieses Thema wachgerüttelt werden müssen, die ist für mich extrem offensichtlich.
Ja, Quilly? Ja, es gibt ja dieses wunderschöne Sprichwort, du kannst das Pferd zum Wasser führen, aber trinken muss es allein. Ich glaube, das ist dahingehend wahr und wertvoll, weil du einfach daraus schließen kannst, okay, es ist gut, wenn du dich bemühst und die ganzen Informationen bereitstellst, und auch noch einmal Hut ab vor jedem, der da wirklich versucht, das so neutral wie möglich und so, ja, frei von Bias wie möglich aufzubereiten und bereitzustellen. Aber die Leute müssen es selbst checken. Du kannst es nicht so die Kehle runterschieben, also der Groschen muss von alleine fallen, ja. Und ich glaube, da haben einige noch einen weiten Weg vor sich.
Und das ist immer ein anderer Punkt, wo die dann da andocken. Ich kann mich noch erinnern an jemanden, der zu mir gekommen ist und sich den Film Human Bee angeschaut hat und gesagt hat, dieser Nixon-Schock, das wusste ich gar nicht. Ja, so. Und ich glaube, das ist immer was anderes bei jemandem. Ne? Kann man nicht vorher wissen.
Ja, ja. Und nochmal, also diese Präsenz der ganzen Medien, der Interviews, der Bücher, die ist unheimlich wichtig. Und auch das dann immer in Verbindung zu bringen, vielleicht mit gewissen Events. Ja, weil oft reicht nur ein kleiner Tropfen oder ein kleiner Funke und es macht zack. Ja, das ist auch so ein iterativer Prozess. Zumindest habe ich das bei einigen so wahrgenommen.
Ja, wir haben jetzt hier noch einen Punkt wirtschaftliche Lage. Ich habe mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben, was ich auch in dem Zusammenhang sehr interessant finde. Ich habe ja eine Wette mit dem Gambler laufen. Ich habe gesagt, die Zinsen fallen noch dieses Jahr. Wird natürlich eng. Ich musste ja ein bisschen sozusagen etwas extremer gehen, weil Anfang nächsten Jahres, erstes Quartal, hätte Gambler, glaube ich, auch nicht gewettet. Aber ich fand es halt so interessant, weil in den Medien sieht man jetzt auf einmal den Verlauf. Es war ja, in den Frühindikatoren hat man eigentlich schon gesehen, Deutschland oder die Welt rutscht jetzt langsam in die Rezession. Die Amerikaner sind nur ein bisschen bisschen weiter weg, aber Deutschland ist dank unserer tollen Politik auch schon vorher in die Rezession gerutscht. Und jetzt kam erst die Industrie und wie es halt dann so immer ist, danach kommt erst der Dienstleistungssektor, der jetzt auch in die Rezession rutscht. Und das war jetzt eigentlich für Leute, die sich ein bisschen mit Wirtschaft auskennen, also nicht jemand wie Fratsche, der halt gar keinen Plan hat, aber für ganz normale Leute, die ein bisschen einmal eins zusammenzählen können und wissen, du hebst die Zinsen an, da gibt's weniger Kredit, weniger Geldwachstum, der Dollar, der sinkt ja jetzt sogar, es gibt ja, der geht ja zurück, die Geldmenge. Wenn du dich ein bisschen damit auskennst, weißt du, das kann ja jetzt nicht zum Wirtschaftswunder führen, ja, wie der Olaf Scholz da verkündet hat. Und ich finde das halt teilweise sehr, sehr überraschend, wenn man die Mainstream-Medien hört, für die kommt es aus dem Nichts. Na, teilweise hast du das Gefühl, ja, das ist wie keine Ahnung, wie ein Erdbeben. Ja, auf einmal ist die Wirtschaftskrise da oder die Rezession. Das konnte ja keiner ahnen. Ne?
Aber das ist das Problem. Genauso aus dem Nichts wird es halt für viele Leute da draußen kommen, weil sie sich eben auf diese Nachrichtenquellen mit dem gleichen Vertrauen verlassen, wie es vielleicht vor 15 Jahren noch angebracht war. Aber wir haben im gleichen Maße wie dem Verfall wirtschaftlicher Kompetenzen in der Politik auch einen Verfall zum einen des Journalismus in den Medien da draußen gesehen und zum anderen auch einen Verfall der wirtschaftlichen Kompetenz in diesen Medien. Also das ist halt nichts, worauf du dich verlassen kannst. Deshalb nochmal, den Leuten muss bewusst sein, sie müssen selbst souverän und mit Eigenverantwortung sich diesem Thema widmen.
Ich stimme da voll zu, nur um ein Beispiel zu nennen. Also wenn dann halt die herkommen und sagen, wir haben hier ein Sondervermögen und dass man das so eins zu eins übernimmt. Und ich meine, für Leute aus der Buchhaltung ist es schon richtig, wenn es halt auf der linken Seite von der Bilanz steht, Aktivseite, ist das Vermögen. Aber die Frage ist ja, wo es herkommt. Und dass es so eins zu eins übernommen wird, ich verstehe es nicht. Also dass man da nicht kritischer ist und
ja. Da muss ich aber fast schon widersprechen, weil dieses Thema mit dem Sondervermögen, das ist schon fast ein Glücksfall für uns. Weil das hat ja, glaube ich, also ich habe kaum einen getroffen, der das nicht kapiert. Also ich habe kaum jemanden getroffen, der gesagt hat, um Gottes Willen, die verarschen uns ja.
Aber das,
also das versteht, glaube ich, Tante Emma auch schon.
Also es verstehen ja auch unabhängig von wirtschaftlichen Themen jetzt andere Dinge, Leute, bei denen glasklar ist, dass wir eigentlich verarscht werden. Die eigentliche Frage ist doch aber, warum erfüllen beispielsweise die Medien nicht mehr den Zweck, den sie mal hatten. Also ich habe die Medien damals in der Schule quasi noch kennengelernt und so haben sie teilweise auch funktioniert als vierte Gewalt. Ne, als etwas, was selbst wenn die Politik halt hanebüchenen Schwachsinn raustut, dieses System noch einigermaßen in Check hält. Und wohin sich das in den letzten Jahren immer mehr gewandelt hat und das ist in den letzten 3 Jahren offensichtlich geworden, ist, dass ein Großteil der Mainstream-Medien zur absoluten Propagandaveranstaltung dieser hanebüchenen Politik geworden ist, so dass Leute, die sich einfach nicht selber mit den Thematiken auseinandersetzen, ja, letztendlich dem komplett ausgeliefert sind, weil nichts mehr da ist, was irgendwie noch einigermaßen vernünftigen Journalismus betreibt und den Leuten auch Infos an die Hand gibt, mit denen sie das besser einschätzen können. Und das macht mich ehrlich gesagt extrem sauer, weil, ja, deshalb haben wir halt so eine verbockte Situation.
Also Dennis, bist du dir eigentlich sicher, dass jetzt der Journalismus früher besser war wie jetzt?
Ich würde mir rausnehmen zu sagen, dass also es gibt natürlich irgendwie Medien, die haben schon immer tendenziös beschrieben, die haben alle ihre politische Richtung gehabt. Das ist auch fein und für mich noch nicht mal so das Problem. Ich will auch jetzt nicht mal irgendwie so weit gehen und hier dieses Gleichschaltungsding rausholen. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, ist in den letzten Jahren einfach offensichtlich geworden, dass die Verlage und Medienhäuser, an die Leute wirklich seit Jahrzehnten ihr Vertrauen geknüpft haben, immer mehr auch zu letztendlich einem Propaganda-Instrument geworden sind. Die einfach ungefragt halt das repetieren, was die Politik gerne hätte. Und ich weiß nicht mal, woher das kommt. Das wird sicherlich auch seinen Einfluss darin haben,
dass diese ganze Geldproblematik durch das Aufkommen des Internets und halt dem Verschwinden von Werbemitteln für eben Zeitungen etc., das wird seinen Beitrag geleistet haben. Nichtsdestotrotz kann man doch, egal wie die Umstände sind, einfach anerkennen, dass Medien heute nicht mehr die Rolle spielen, wie sie ja, das vor 20 Jahren vielleicht noch getan haben und für die Leute, die es begriffen haben, jetzt alternative Formen dessen halt umso besser funktionieren. Aber auch das haben, lass es irgendwie 90% der Leute da draußen sein, nicht verstanden, dass sie sich, wenn sie sich informieren wollen, sie sich ausgewogen informieren müssen, weil sie das von ihren bisher vertrauten Instanzen nicht mehr bekommen.
Also, ich bin mir da nicht sicher, Dennis, ob es früher besser war. Ich bin mir nicht sicher, ob unser sozusagen, seit wir im Bitcoin-Space sind und auch mit dem Internet und verschiedenen anderen Quellen, dass wir jetzt in der Lage sind zu sehen, was uns da für ein Bullshit verkauft wurde. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Medien zu Zeiten des Vietnamkriegs oder des Golfkriegs oder da, wo wir halt irgendwie auch aufgewachsen sind, ob die jetzt so viel besser waren oder ob wir nicht in der Lage waren zu erkennen, was für ein Bullshit die uns auftischen. Weil du entwickelst dich ja auch weiter. Ja? Du bist jetzt nicht mehr der Typ, der du mit 20 warst.
Lass mich das noch kurz abschließend sagen, weil ich habe ja jetzt gerade auch schon wieder mega viel gerantet. Also ich würde sagen, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Sicher ist es so, wie gesagt, dass sowas immer schon einen gewissen Einschlag hatte. Nichtsdestotrotz würde ich zumindest aus meiner subjektiven Wahrnehmung heraus sagen, dass es vor 10 Jahren nicht ganz so tendenziös und einschlägig war, wie es definitiv heute ist.
Okay, das würde ich, also bin mal gespannt, was die Zuhörer dazu sagen. Vielleicht postet ihr einfach unter den Tweet eure Meinung dazu.
Unter den Nostanote. Dann könnt ihr
unter auch den Nostanote gewinnen. Dann könnt ihr sogar was gewinnen, ja, und packt eure Meinung darunter. Ich musste bei der Geschichte jetzt an den He-Man-Film denken. Dennis, weißt du warum? Ich habe vor einem Jahr habe ich den He-Man-Film zufällig mal wieder gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das He-Man ist ja der Typ hier und Skeletor und so. Und das war eher so in meiner Jugend. Also ich weiß nicht, ob das bei euch in der Jugend so eine Rolle gespielt hat. Und den Film habe ich halt mit, weiß ich nicht, 14, 15 oder so gesehen. Und ich fand halt damals das Wahnsinn. Also warum kriegt er keinen Oscar? So ein guter Film.
Ja, das klingt sehr, sehr toxisch maskulin. Müssen wir da vielleicht gleich noch einen Disclaimer einbauen.
Heute wäre ich She-Man.
Ja, She-Man. Jedenfalls habe ich den zufällig halt vor einem Jahr oder zwei nochmal gesehen. Und ich habe mir dann gedacht, um Gottes Willen, hey.
It doesn't
hold up. Was stimmt denn mit dir nicht? So ein Bullshit. Und ich glaube, wir ändern uns halt mit der Zeit und wir lernen mehr über die Welt und sind auch in der Lage, den Bullshit der Welt besser zu erkennen. Ich bin ja auch auf den Irakkrieg reingefallen und den ganzen Bullshit. Und es ist halt einfach so, dass wir halt mit Lebenserfahrung in der Lage sind zu sagen, okay, also das ist, also auf den Scheiß falle ich nicht rein. Ja, aber es tun halt viele.
Anzuknüpfen an das, was der Dennis vorne gesagt hat, die Medien früher hatte ich auch ein anderes Bild. Wir sind ja so die Generation, die jetzt zum ersten Mal, glaube ich, mit Social Media aufgewachsen ist. Und
First Generation, oder wie?
Gerade vielleicht fast so, aber halt das Internet als oder halt die Medien durch das Internet sind eigentlich besser geworden, aber, und auch das Gleiche, was Bitcoin-Adoption zurückhält, es geschieht nur in Eigenverantwortung. Und wenn du halt mündig bist, wenn du selbst kritisch Medien konsumierst und halt, das macht nicht jeder und das wird auch nicht jeder machen. Das ist so das Bottleneck, das ich sehe, sowohl halt bei den Medien als auch bei Bitcoin.
Ja. Vielleicht um eine gewisse Außenperspektive dazu bringen, geografisch. Ich weiß nicht, ob es schon immer so war, aber ich glaube, ich meine beobachtet zu haben, also einfach nur durch Social Media und so Interviews auch im Öffentlich-Rechtlichen, was schon über die Jahre verstärkt zugenommen hat, ist einfach eine gewisse Kultur der Angst in manchen Häusern, also wo du als Redakteurin dann Angst haben musst, dass irgendein Politiker anruft bei dem Chef und dich kritisiert oder anschwärzt. Ich glaube, das hat vielleicht etwas stärker zugenommen.
Und aber Quilly, es gab Zeiten, da hat Franz Josef Strauß die Polizei ins Spiegelbüro geschickt. Also ich bin mir dann wirklich nicht sicher, ob das früher nicht genauso scheiße war. Nur heute erkennen wir es halt, weil wir halt Lebenserfahrung haben, weil wir andere Quellen haben. Also das würde ich gerne wissen von den Zuhörern, wie sie darüber denken, ob das wirklich schlechter geworden ist oder ob es einfach immer schon scheiße war und wir das einfach jetzt nur erkennen.
Ja, also ich glaube, was man da in den ganzen Kontext schon betonen kann, ist die Wichtigkeit von unabhängigen, kritischen Journalismus. Und ich glaube, da gibt es einige Medienhäuser und Verlage, die da wirklich gute Arbeit leisten und so Bottom-up-Journalismus machen. Und die sollte man auf alle Fälle unterstützen. Und auch, weil wir das in einer anderen Episode hatten, da kannst du auch aktiv mit deinem Geld abstimmen. Wenn du das gut findest, was da ein unabhängiger Verlag schreibt, ja, kauf dir ein Abo. Abonniert es wieder, unterstützt das und nicht einfach, ja, wir können nichts machen. Natürlich kannst du was machen. Und ja, vielleicht sehe ich das etwas mit einer Distanz. Nur was mir schon aufgefallen war, dass wenn du da Tagesblätter aus verschiedenen europäischen Ländern teilweise liest, denkst du, da steckt eine andere Geschichte dahinter. Das war mir schon aufgefallen, ja, ohne um jetzt Details reinzugehen.
Meinst du jetzt, dass die Schweizer Medien zum Beispiel schon qualitativ besser sind wie die deutschen? Das ist mir nämlich auch aufgefallen.
Kommt drauf an, welche.
Die NZZ ist auf jeden also Fall...
die Berichterstattung über Argentinien gerade beispielsweise.
Genau, also das ist mir schon aufgefallen. Ja. Also NZZ im Vergleich zu dem Bullshit, der in deutschen Medien halt so rumgereicht wird. Aber ja, vielleicht hat es auch mit der Gesellschaft zu tun, dass die Schweizer halt auch viel freiheitsliebender sind und das vielleicht für uns halt dann...
Ja, ich würde eher Richtung Modelle gehen. Also man merkt sehr stark, zum Beispiel NZZ, da hast du sehr gute Recherchen mit dabei. Dann hast du das CH Media Haus, das ist ein Riesenkonzern und der produziert dann für praktisch allen anderen die News. Und die ganzen lokalen Fernsehstationen, Zeitungen, Zeitschriften und so weiter konsumieren oder nehmen von diesem CA-Media-Haus die Information. Und wenn da schon eigentlich Bullshit steht, kannst du es in jedem Blatt dann ebenfalls lesen. Und dazu kommt noch, dass dann untereinander noch abkopiert wird und gar nicht recherchiert. Und ja, dann ist klar, dass da einfach nichts dahinter ist.
Man darf aber jetzt auch nicht den Fehler machen, Medien oder irgendwie Verlage gut zu finden, weil sie quasi einem selbst nach der Fasson schreiben, sondern das, was ich beschreiben würde als gut, wäre halt eben, wenn ausgewogen berichtet wird. Ne? Und genau. Da wollen wir ja auch nicht irgendwie einfach nur Lobhudelei für unsere Themen sehen, sondern wir wollen ja auch weiterhin kritisch bleiben können. Und das erreicht man letzten Endes nur durch das, was Chris gerade gesagt hat, nämlich indem man sich einfach eben ausgewogen ernährt, sage ich mal, oder Medien konsumiert. Und dementsprechend ist das aber auch einfach wieder glasklar ein Ding, dass man auf Eigenverantwortung setzen muss und sich da am Ende auch selber in Check halten muss und nicht in so eine Bubble gerät.
Aber genau das ist eigentlich das, was NZZ macht, weil da hast du wirklich beide Seiten, die beleuchtet werden. Das finde ich extrem wichtig. Und alle anderen, vor allem gerade solche Gratispresse, wo du irgendwie am Bahnhof einfach gratis nehmen kannst, da hast du genau eine Richtung vorgegeben. Du weißt eigentlich schon am Titel an, welche Richtung es geht. Und da musst du den Artikel gar nicht lesen, weil du gar keine andere Position im Artikel oder so dargestellt bekommst. Du weißt ganz genau die Redaktion, wie die tickt und das ist 1:1 so abgedruckt.
Ja, ich wollte da noch auf etwas eingehen, das glaube ich Dennis gesagt hatte und ich finde das auch einen ganz wichtigen Punkt, dass du solltest ja nicht erwarten, dass die deine Meinung bestärken oder dass deine Vorstellung bestätigt werden. Guter Journalismus ist immer kritisch, sieht genau hin, sieht differenziert hin. Und auch wenn Kritik gegen Bitcoin kommt, ja natürlich, gerne, aber die muss fundiert sein und nicht irgendein random Shit, den schon wieder irgendein Praktikant, der schlecht bezahlt wird, auf Wikipedia oder irgendwo abgetippt hat. Ja, darum geht's nicht. Sondern es ist ja auch ein wichtiger Teil der Republik, in der wir leben. Und das ist auch ein Austausch von Meinungen teilweise und gute Recherche und so weiter. Und das muss alles fundiert sein und nicht voreingenommen. Das ist ganz, ganz schlimm. Und wenn es dann um die Blätter geht, muss man sich teilweise auch nur die Eigentümerverhältnisse ansehen. Da kannst du eigentlich schon wissen, was geschrieben wird. Ich glaube, der wichtige Punkt ist einfach kritisch bleiben, sich auch selbst informieren und nicht alles glauben und einfach genau hinschauen. Ja. Und ja, Free Speech, Free Code, Free Assange. Kann man dazu, glaube ich, nur anhängen.
Da gebe ich dir komplett recht. Ja, es ist nicht eine Eigenbestätigung, sondern eigentlich ein Challengen von deiner Meinung. Wenn du die challengen kannst und dann fundiert aber auch challengen kannst, dann das ist aus meiner Sicht guter Journalismus.
Ich meine halt zum Beispiel diese Artikel in der NZZ über Milei und Argentinien. Die haben da ganz viele Punkte reingebracht, für was eigentlich der steht, was für Forderungen der hat in seinem Parteiprogramm und so weiter. Und das hast du halt in den anderen Blättern überhaupt gar nicht gefunden. Und du hattest auch oft das Gefühl, die haben einfach voneinander abgeschrieben. Der erste ist gekommen mit Abtreibung und haben einfach alle geschrieben, er ist gegen Abtreibung. Da hattest 10 Artikel, die irgendwie so, ja, rechtsradikaler Kandidat, der gegen Abtreibung ist. Und da war halt die NZZ sozusagen der einzige Artikel, der irgendwie anders war. Ja, das ist dann richtig aufgefallen. Ne? Das irgendwie hat das Gefühl für die, vielleicht war es auch für diese Medienhäuser gar nicht interessant genug. Argentinien, was auch immer, die holen dann einfach die Nachrichten von dpa oder wer da was liefert und schmücken das noch ein bisschen aus. Ja, könnt ihr mir gut vorstellen. Und da war eben genauso der Unterschied.
Gemacht. Ja. Wird wirklich genauso gemacht.
So, jetzt haben wir noch ein paar andere Aktionen. Jetzt müssen wir ein bisschen schneller durch.
Apropos kritische Auseinandersetzung. Ich weiß nicht, hat jemand die Bitman-Aktion gesehen? Da war Tag der offenen Tür. Das haben die Ministerien wohl immer. Und da war Tag der offenen Tür beim Finanzministerium. Und die haben einfach auf dem Gehweg dorthin ganz viel Study-Bitcoin-Graffitis gesprüht. Also mega Aktion.
Ich habe das gesehen, aber ich wusste nicht, dass es auf dem Weg zum Finanzministerium ist.
Doch.
Das macht's ja dann richtig cool.
Ich habe leider, ich habe Tweets gesucht oder irgendjemand, der es abfotografiert hat, irgendein Gast. War leider nichts zu finden. Nur irgendwie eine komische Rede von so einem.
Ich habe nur einen auf dem Boden gesprühten Pfeil gesehen, Study Ethereum, und der hat auf so eine Mülltonne gezeigt.
Verhaftet wegen Based.
Ja, war gut.
Ja, aber mega Aktion auf jeden Fall. Sehr cool. Und wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es diese Study Bitcoin Form als Vorlage. Genau. Mal bei den Bitman-Jungs-Mädels vorbeischauen.
Sehr gut. Ja, die machen immer wieder coole Aktionen. Grüße gehen raus. Und dann habe ich hier irgendwas von Affen und Geld. Geht es da um die EZB?
Fast. Also ist das schon relativ nah, gell? Mit einer ganz anderen Idee zu kommen, wir hatten es doch vorhin viel über Geld und dass wir mehr über Geld sprechen sollten. Und oft ist es dann doch irgendwie awkward, wenn du so am Tisch sitzt und du fängst an, mit den Leuten zu reden und sagst, hey, wusstest du, wie das mit dem Geld ist, haben die gar keinen Bock drauf. Und deswegen, ich finde es immer schön, wenn man kleine, kurze Geschichten hat, die man gerne mal in einer Runde einbringen kann. Und ich finde, das ist eine schöne Geschichte. Die erzählt sich gut. Und zwar, Wissenschaftler beschäftigen sich generell gern damit, ob Tiere das Konzept von Geld verstehen, weil es ja doch relativ abstrakt ist. Und Affen kann man Geld beibringen. Also die trainieren die, dass die verstehen, okay, dieser Stein oder vielleicht so ein Metallring, das ist Geld und dafür bekomme ich jetzt irgendeine Frucht, Obst. Genau. Und das funktioniert bei Affen. Und jetzt ist dann die Frage, ja cool, was ist dann das Erste, was die Affen draus machen? Und die traurige Antwort ist quasi Raub und Prostitution. Also es gab dann Affen, die haben sich angefangen, für Geld oder für den Stein dann Sex anzubieten, um dann den Stein zu bekommen. Dann gab es halt welche, die sich gegenseitig den Stein geklaut haben. Dann gab es welche, die haben geschummelt, und zwar haben die Falschgeld in Umlauf gebracht. So eine Gurkenscheibe statt so einem Metallring. Und es gibt auch, also bei Schimpansen gibt es sogar welche, die sparen. Ja? Die haben es hingekriegt. Die haben nicht gleich alles eingetauscht.
Schimpansen sind Hodler dann, in dem Beispiel.
Genau. Die Schimpansen sind die Hodler, die Bitcoiner. Die haben sich das aufgespart und später dann wieder was abgestaubt. Und am interessantesten fand ich die Geschichte, dass die Ungerechtigkeit verstehen. Da ist ein Experiment, das sind zwei Kapuzineräffchen nebeneinander in so einem in Käfigen. Und die wissen schon, die Steine sind Geld und dafür kriege ich jetzt irgendwas. Und die sehen sich auch. Und der eine kriegt für seinen Stein Gurkenscheiben und der andere Trauben. Und der, wo jetzt nur die blöde Gurkenscheibe kriegt, was anscheinend nicht so lecker ist wie eine Traube, der wundert sich erstmal beim ersten Mal und guckt sich dann auf einmal seinen Stein an und prüft ihn so, ob was mit dem Stein nicht stimmt. Dann probiert er es nochmal und kriegt wieder eine Gurkenscheibe. Und dann dreht er komplett durch, nimmt die Gurkenscheibe und wirft es auf die Wissenschaftlerin. Und dann zeigt er seine Zähne und rüttelt an dem Gitter und tobt. Genau, und dann macht er nicht mehr mit an dem Spiel. Also dann tauscht er auch nicht mehr seine Steine. Genau.
Wo war jetzt Ethereum in dem Beispiel?
Nee, Aufruf an die Community, bitte Monkey Feed bauen, dass wir Kapuzineräffchen über Lightning füttern dürfen.
Das wäre nice. Aber auch da nochmal die Brücke zu schlagen zu dem, was wir vorhin besprochen haben. Es müssen einfach nur mehr Leute verstehen, wie dieses Spiel funktioniert und dass es nicht gerecht ist und aufhören, dieses Scheißgeld zu akzeptieren, beziehungsweise es nicht mehr gegen die Arbeitsleistung einzutauschen. Und dann endet dieses Fiat-Ponzi.
Yes. Wobei man jetzt echt sagen muss, Kapuzineräffchen sind sehr intelligent. Ja, die würden auf jeden Fall keine Ethereum nehmen. Ich habe das mal erlebt im Zoo, also da war so ein Kapuzineräffchen, nicht Ethereum. Ja, egal. Die Story erzähle ich beim nächsten Mal. Wir sind schon zu spät dran.
Die würden nicht auf Julian Hosp reinfallen.
Die würden auf keinen Fall auf Julian Hosp reinfallen. Ja. So, und jetzt kommen wir zur Werbung. Bitbox 02, 5% Rabatt mit dem Code 21. Ihr wisst, wenn ihr eure Coins noch auf Binance habt, holt sie da runter und auf eine Bitbox. Da ist sie auf jeden Fall sicher. Damit kann auch der Binance-Typ keine BNB-Tokens kaufen mit eurem Geld. Ja. Und
Rabattcode runterholen. Nee, Rabattcode 21. Sorry.
Wenn wir schon bei der Bitbox sind, ich habe zwar an der Technik aufgeschrieben, aber ich nehme sie trotzdem hervor. Und zwar, die haben heute ein neues Release rausgebracht, das Materaccio Update. Und da wird unter anderem in der Firmware nun Miniscript supported. Also demnächst wird es dann möglich sein, noch komplexere Spending Conditions mit der Bitbox zusammen da zu implementieren. Es wurde das bereits nun auf der Firmware, auf dem Gerät implementiert, aber noch nicht in der App. Das heißt, ihr könnt da noch nicht irgendwie für eure Nachkommen oder so komplexere Scripts zusammenklicken, wie ihr dann in Zukunft an eure Bitcoins kommen könnt. Aber ich gehe mal davon aus, dass das jetzt der logische Schritt sein wird, dass es demnächst kommen wird. Plus wurde ein Security-Update noch gemacht, und zwar haben sie herausgefunden, dass jemand oder ein Attacker rein theoretisch enorme hohe Anzahl an Fees bei einer Transaktion das verstellen könnte, wenn die Software kompromittiert wäre, dass sie das aber selber herausgefunden haben und nun gefixt haben und das nicht via Bug Bounty gekriegt haben, gehen sie davon aus, dass sie die einzigen waren, die das gefunden haben und jetzt in diesem Release ebenfalls gefixt wurde.
Nice. So, dann kommen wir zu Pocket. Da habe ich ein paar gute News für euch. Und zwar das Beta mit Lightning läuft super gut. Und es haben schon über 300 Leute haben das getestet. Es wurden 3,25 Bitcoin schon mit Lightning gestackt. Und schon über 900 Auszahlungen gemacht. Das Beta endet bald. In der Beta-Phase gibt es halt 0,0% Gebühren. Läuft noch bis zum 10. September um 21 Uhr. Und danach geht es dann wieder zurück zu den normalen Gebühren. Und wenn ihr einen Invite-Code haben wollt für dieses Beta, dann einfach unter diesen Noster-Post oder Twitter-Post, könnt ihr unter beides drunter posten und ihr kriegt so einen Code, um das dann auch auszuprobieren. Ja. Mich hat es jetzt echt gewundert, dass das wirklich so viele Bitcoins sind. Aber ja, Lightning funktioniert.
Ich finde es geil, wie bei all den Companies wirklich auch diese Dinge, wie zum Beispiel die Beta endet nicht am 11. September, sondern sie endet am 10. September um 21 Uhr. Dabei ist, Fichte sagte das ja auch mal, oder Fab berichtete davon, dass bei Fichte nichts anderes geht, als irgendwelche 21 einzubauen. Also auch da merkt man schon die Meme-Power hier in der Community und den assoziierten Firmen ist groß.
Aber nicht alle kennen dieses 21-Meme oder was das zu bedeuten hat, oder Olaf?
Ich war gerade nicht dabei.
Ich habe so eine tolle Überleitung zum Einspieler jetzt gemacht und du warst jetzt nicht dabei.
Ja, verdammt. Guck, ich habe da auch gerade dran gedacht und überlegt, was ich sagen könnte.
Aber du schneidest die Episode ja, also von daher.
Stimmt, ich schneide ja, aber ja, mal schauen, ob ich das... Drin, also. Ja. Also jetzt, ich bin bereit, genau.
Spiel's mal ab.
Die maximal mögliche Zahl aller Bitcoins beträgt 21 Millionen, 35 Milliarden oder 69 Billionen. Was hast du genommen?
Ich habe C, die 69 Billionen genommen. Einfach ein unwahrscheinlich hoher Betrag.
Weil es viel ist, ne? Ja. Wissen Sie es?
Ich weiß es nicht. Ich
hab nee? Da kennen Sie sich aus mit Kryptowährung? Nee. Nicht? Nee. Bausparvertrag?
Also auf jeden Fall konservativer als Kryptowährung, ja.
Okay.
Ja, das sagt halt einer, der promoviert hat, natürlich.
Aber man muss es ihnen lassen, sie hat wenigstens 69 genommen.
Wenigstens aber ein Meme bedient.
Ja, immer ein kleines Meme.
Der Jäger hat es dann gewusst, hat 21 Millionen genannt und dann war die Aussage von der Kandidatin, och, nur so wenige.
Ja, genau.
Also ich finde, sollte jemals irgendjemand mir auch nur eine Minute im Fernsehen zu egal welchem Thema lassen, dann werde ich in das Mikro brüllen. Man kann Bruchteile eines Bitcoin kaufen, weil das ist so ein Knoten, der ist bei so vielen Menschen, das ist unvorstellbar. Das verstehen die nicht, dass ein Bitcoin unterteilbar ist.
Das habe ich gerade bei einer Poolparty vorhin auch erklären müssen. Wie jetzt? Ganzer Bitcoin kostet so viel, da kann ich mir gar keinen kaufen. Wahnsinn.
Ja gut, Markus, außer bei dir. Bei dir muss man nicht unterteilen. Du rechnest die ganzen Bitcoins.
Also, ich mache auch noch ein Gewinnspiel. Der Erste, der sich bis hierhin durchgehört hat und unter den Post auf Noster schreibt, wie viel Bitcoins es gibt, sind ja nicht 21 Millionen, sondern bitte die genaue Zahl, der kriegt 21.000 Sets von mir.
Nice, aber da muss ich ja genau auf den Blog schauen, ne?
Nice, dann warte kurz, ich mach kurz den Noster Post.
gleich hier den mal senden.
Sehr gut. So, dann gehen wir weiter, Community News. Ich habe hier von den Flensburger Jungs eine Nachricht bekommen, ich soll das unbedingt durchsagen. Am 26.08. um 9.45 Uhr trifft sich der Flensburger Stammtisch im Freizeitpark Tolk. Und das ist ja dieser Freizeitpark, wo man irgendwie alles mit Bitcoin bezahlen kann. Im hohen Norden. Also sein Essen, Tickets und so weiter.
Hat der Kapuzineräffchen?
Ja, ich glaube schon, ja.
Der Lightning Loop.
Nee, Quatsch, los. Das war im Zoo. Halt, das war im Zoo, nicht im Freizeitpark. Jetzt komme ich ganz durcheinander. Es gibt ja einen Bitcoin-Zoo und einen Bitcoin-Freizeitpark, nicht? Glaube ich, nicht das Gleiche. Ich glaube, da gibt es keine Kapuzineräffchen. Ja. Viel Spaß, Jungs, und wer da joinen will, ihr wisst, wenn es losgeht, einfach vorbeischauen.
Achtung, Achtung, Lightning Löwe in Flensburg entlaufen.
Keine Ahnung. Eine andere Frage. 9.45 Uhr, was ist das für eine Zeit? Ich habe mal bei Pocket vorbei, der macht irgendwie 21 Uhr oder irgendwie 9.21 Uhr, aber 9.45 Uhr.
Die haben das Memo nicht bekommen, glaube ich. Ai. Ja. Eieiei, das lässt sich auf jeden Fall noch besser machen, ja. Grüße gehen raus an Flensburg. Ja, beim nächsten Mal dann. So, was haben wir noch? Podcasting 2.0, du hast ein paar Nachrichten bekommen, Quilly.
Ja, es ist schon wieder was reingeflattert. Ich glaube,
Die Idee hatten wir schon mal in den Raum gestellt, auch die Shoutouts, die über Podcasting 2.0 reinkommen, einfach mal vorzulesen. Und ich finde, da sind ein paar Perlen dabei. Also wenn ihr das hört und Podcasting 2.0 und Value for Value abfeiert, das ist das nächste Mal dann eure Chance, dabei zu sein. Zum Beispiel, ich glaube, das ist von der Streife 21, die geboostet hatte, ihr seid alle verhaftet wegen Biased, da hat jemand Based falsch geschrieben. Dann nächster Kommentar war herrlich spöttisch, genau mein Geschmack. Dann nicht zu verachten auch der Kommentar, einfach nur nice. Das schätze ich ja, wenn man einfach Bewunderung in zwei Silben oder einer Silbe ausdrücken kann. Was hatten wir noch? Ja, war wieder mal interessant. Satzstreamen mit Fountain hat gut funktioniert. Ja, da war, ja, siehst du, da lohnt es sich, wenn man so gut vorbereitet ist. Und der nächste Kommentar war dann Top-Runde und top-informative Folge, Jungs. Und zuletzt war noch schöner Gruß vom 21 Uhr Podcast. Siehst du, 21 eingebaut. Ist das der von Fichte jetzt?
Wahrscheinlich. Sehr, sehr wahrscheinlich.
Yo, Shoutouts. Mache ich noch die Shoutouts.
Jetzt, die gehen ja heute alle an euch. Ne?
Ja, ich lese mal direkt den ersten vor, oder? Vielen Dank für das überwältigende Feedback und die Spenden zu unserem neuen Song Escape to 21 World, Mrs. Octopus und Octopus Olaf.
Habt ihr euch jetzt selber was gespendet?
Loop, Inside Loop.
Nee, also ohne Spaß, mega. Also wie gesagt, wir machen das so gern und natürlich ist es super cool, Value for Value, aber einfach das Feedback, was ihr geschrieben habt, gesagt habt, wir freuen uns, wenn ihr irgendwo seid und das Lied hört und das irgendwie in euch was auslöst. Freut uns mega, hat Spaß gemacht, das Lied aufzunehmen. Vielen Dank.
Wie viel habt ihr euch gespendet?
21.000 Sets.
Value for Value ist nice, aber Self-Send ist geiler.
Also wir wussten das dann noch nicht, ja, so viel sei gesagt. Genau, aber freue mich natürlich trotzdem, dass wir da zurückkommen, gell? Nächster Shoutout, auch von Anonym. Das Geheimnis des Glücks ist die Freiheit und das Geheimnis der Freiheit ist der Mut. Bleibt weiterhin so toxisch.
Vielen Dank. Das passt ja zur Folge, ja.
Ja. Bleibt wer dann zu toxisch oder was haben wir gesagt, puristisch?
Puristisch, ja, das war halt vor der Folge, ja, das konnte er jetzt nicht wissen, natürlich. Aber 250.000 Sets.
Ja, das ist viel.
Nice.
Ja, vielen Dank. Grüße gehen raus.
Und letzter Shoutout, auch anonym. Klasse Folge zum Sticker Special, auf hodlcat.io. Gibt es BTC-Band-Sticker und Designs wie Rammstein, Iron Maiden, Metallica und viele mehr.
Genau, das waren, glaube ich, Band-Sticker. Der Hodlcat, der ist aus dem Saarland-Meetup und der photoshoppt Albencover zu Bitcoin-Cover. Yes.
Habe ich auch ein paar. Kann man empfehlen.
Er hat mich gefragt, welches ich haben will und ich habe sofort an Nirvana gedacht. Hier, das Baby mit dem Geld. Aber das war schon, das haben sie schon in Bitcoin. Jetzt habe ich mir natürlich die Paldauer gewünscht für meine Mom. Ich weiß noch nicht, ob das fertig ist. Ich habe es mir mit einem B gewünscht, mit einem Bitcoin-B, die Paldauer.
Ja. Und das die allerersten Fansticker der Paldauer nach 20 Jahren, 30 Jahren Karriere?
Puh, da fragst du mich was. Ich leite diese Frage an die Fanabteilung in der Familie weiter.
Also an dich selbst.
Waren die Paldauer eigentlich hier, war der Didi, der wohnt doch da in Seefeld, war der auf eurer Party oder weißt du das gar nicht, weil du nicht weißt, wie der aussieht?
Ja. Nee. Was in Seefeld passiert, bleibt in Seefeld. Nee, wir hatten auch Interviews. Nee, Real Talk, ich glaube, die waren nicht da. Aber im Herzen waren sie sicher dabei.
Ich muss dann nochmal anrufen bei denen, in diesem Büro. Aber ich habe mich nicht mehr getraut, weil die Frau war sehr, sehr unhöflich das letzte Mal zu mir, als sie zu mir gesagt hat, wieso jetzt dauernd Leute wegen diesem Bitcoin da anrufen. Sie weiß nicht mal, was das ist. Aber vielleicht weiß es ja jetzt und ich rufe auf jeden Fall nochmal an.
Erzähl dir die Geschichte von den Äffchen. Vielleicht ist das ein besserer Einstieg.
Ja. Das wird auf jeden Fall. Von dem Lightning zu. Also dem Lightning-Löwen.
Werde ich machen. So, was haben wir noch?
Wir haben noch ein paar YouTube-Videos. Und zwar Unternehmen, die das verpassen, handeln grob fahrlässig. BTC 23 Industry Day mit Peter.
Hat sehr gut gemacht von Daniel, gell?
Ja, Daniel mit Peter. Hast du es gesehen?
Ja, und vor allem der Peter, muss ich wirklich sagen, der könnte auch genauso gut irgendwo in der K&K-Monarchie irgendwo in einem Bataillon dienen mit seinem Schnurrbart. Das ist, macht ihn auf jeden Fall jünger. Grüße gehen raus.
Und so. Wir haben noch ein YouTube-Short, Lightning Food Tour München Preview. Genau, da kommt wohl bald ein Video. Ich weiß gar nicht, weiß man, wann das kommt?
Er hat keine Zeit, hat er gesagt, jetzt bis Riga. Wahrscheinlich erst danach. Aber das Preview war ja schon absolut mega. Hammer. Ja. Also sehr, sehr stark gemacht. Daniel. Und wer war da noch dabei? Ich weiß das wieder nicht. Weiß das jemand, wie der andere heißt? Keiner? Neues Gesicht.
Der Look. Der Julius Thiele, der One by the Zero, oder?
Ja, der in dem Video auch dabei ist. Das ist ja Daniel.
Oh, ja, klar. Ja. Ja.
Okay. Auf jeden Fall an beide. Großes Kompliment. War verdammt gut gemacht und ich freue mich schon auf die ganze Folge. Ja, das Preview war schon fantastisch.
Darf ich noch eine Empfehlung einwerfen, auch wenn das Video nicht von uns kommt? Und zwar
machen wir doch dauernd. Geht's
um ein Video von Nico Jilch. Der hat nämlich ein Interview mit Johannes Decker geführt und der Titel ist Der Weg zur inneren Freiheit. Und weil wir das Thema Eigenverantwortung heute schon öfter mal hatten und das für mich insgesamt auch zu diesem übergreifenden Tenor passt, der oft auch in den Der Weg-Folgen mitschwingt, nämlich wie Leute erleben, dass Bitcoin doch tiefergreifend ihr Leben verändert hat, als sie es eingangs gedacht haben. Das fasst dieses Interview ganz gut zusammen. Und ich finde, das ist so ein echt richtig schön mutmachendes Ding und vielleicht auch motivierendes Video, was man Normies mit an die Hand geben kann, weil die beiden plaudern da einfach recht ungezwungen über die auch menschlichen und vielleicht auch sogar spirituellen Aspekte der Bitcoin-Reise. Und hat mir sehr gefallen.
Cool. Habe ich noch nicht gesehen, aber ja, werde ich mir anhören. Was habe ich ja in letzter Zeit Gutes gehört, was mir gerade so einfällt? Bei Livera gab es eine Folge mit einem Argentinier, einem Holländer, der jetzt in Argentinien lebt und so ein bisschen über die Zeit oder das ganze System in Argentinien berichtet. Und die war verdammt gut. Und er scheint auch jemand zu sein, der diesem Sovereign Individual Leitbild folgt und versucht da sich international aufzustellen und zeigt, wie das in Argentinien möglich ist, ne, mit internationalen Firmen. Und wenn jetzt in Argentinien jemand sein Haus verkauft, dann laufen da Transaktionen und von einem Dollarkonto zum anderen oder über Tether oder so. Und dieses Geld sieht niemals Argentinien selber. Und vieles wird halt im Ausland gemacht und so weiter. Und war eine super Folge. Fantastisch gemacht. Und man sieht, dass da einiges möglich ist in der Welt, wenn man sich ein bisschen auskennt und die staatlichen Regulierungen austricksen kann. Wie heißt denn der Typ nochmal? Irgendwas mit Bowtie Mara, glaube ich. Ja, bei Livera. Auf Englisch natürlich. Ja, dann hätten wir es, oder? Oder hat mir jemand was? Stille, Stille. Ja, dann wrap it up. Spielen wir den Song.
Yes. Also hier die Akustikversion von Escape to 21 World. Viel Spaß.
I was tired of this lady. We'd been betrayed too long. Like a nasty imposter, inflating money you earn. So while learning about Bitcoin, I checked for like-minded plebs. And in the vastness of the web, there was this message I read. If you like Mises and Hayek and being self-sovereign, if you're not into altcoins, if you stick sets every day, if you love making memes and pleb songs in the citadel on the hill, then I'm the pleb that you've looked for. Accept me and escape. I didn't think there were others. I know that sounds kinda odd, but me and my opinion have been abandoned in this fiat hell. So I wrote a short answer to the unknown pleb. And though I'm nobody's poet, I thought it wasn't half bad. Yes, I like Mises and Hayek and being self-sovereign. I am not into shitcoins, I am into Bitcoin. We've got to make a meetup very soon and invite all other plebs to the podcast 21. We will plan our escape. We broadcasted with high hopes and Bitcoin plebs tuned in. Toximalistic infotainment for bullish Bitcoiners. We share a common passion and we share a common view. Fix the money, fix the world. There is no second best. Yes, we like Mises and Hayek, being self-sovereign. We are not into shitcoins, we are into Bitcoin. We love making memes and pleb songs in the citadel on the hill. Bitcoin is the money we've looked for. Come with us and escape.
GM.
Ciao, ciao.
Ciao.
GM.
Gute Nacht.